Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben ja das letzte Mal mit dem Herz-Sutra abgeschlossen, wo ja eines der Hauptthemen des Mahayana-Buddhismus die Beschäftigung mit dem Phänomen der Leerheit in Anführungszeichen, also mit dem Phänomen, dass alle Dinge leer von eigenständigem Sein sind, also nicht abgetrennt voneinander. Diese Diskussion gibt es sozusagen immer wieder in unterschiedlichen Settings, müsste man sagen, also in diesen 2500 Jahren. Es gibt natürlich immer wieder auch Missverständnisse, wie man diesen Ansatz, und wir hatten das letzte Mal ja eigentlich so ein bisschen schwerpunktmäßig war, also die Lehre von diesen zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Wenn man den Kontext nicht hat, in dem man das interpretiert, dann kann das sehr schnell schräg werden. Es gab immer wieder Ansätze. Es ist jetzt immer so die Frage, es gibt ja diesen Spruch, also der Standpunkt bestimmt die Perspektive. Insofern muss man vorsichtig sein zu sagen, also die und die Richtung war vielleicht falsch oder war ein Missverständnis und die Richtung war das Richtige. Sondern ich glaube, es ist wichtig, sich immer in die Perspektive derjenigen, die einen bestimmten Standpunkt vertreten haben, hineinzubegeben und versuchen im wahrsten Sinne über das Nachdenken, also über den Versuch des Denkens, eines Gedankenganges, ihn zu wiederholen und ihn zu verstehen, etwas über die Sichtweise dieser Person, die ein bestimmtes Statement abgegeben hat, etwas zu erfahren. Und insofern bin ich da vorsichtig mit Bewertungen. Aber es gab immer wieder Ansätze, die gesagt haben, wenn alles eigentlich schon da ist, wenn alles sowieso miteinander verbunden ist, dann muss ich ja eigentlich gar nichts mehr tun. Dann ist ja eh alles perfekt. Und sämtliche Meditation ist ja eigentlich dann Nonsens, weil es gibt ja nichts zu erreichen. Und wenn es nichts zu erreichen gibt, muss ich auch nichts tun. Das heißt, ich muss mich eigentlich an überhaupt keine Regeln halten. Sei das ethischerweise, sei das in Bezug auf Meditation, sondern es reicht eigentlich, dass ich einfach in meinem Schwerpunkt ruhe und das war's, mehr gibt's nicht. Und dieser Standpunkt ist erstmal sehr interessant, weil historisch immer wieder aufgetaucht und aus einer bestimmten Perspektive hat dieser Standpunkt, finde ich, durchaus seine Berechtigung. Natürlich, aus der absoluten Sicht heraus, gibt es nichts mehr zu tun. Das Problem ist nur, wenn man nur die eine Seite aber betont, dann kann man sehr schnell die andere Seite, und zwar die relative Seite, vergessen. Und dadurch wird dann die ganze Geschichte schräg. Das heißt, meine Unterstellung ist, dass diese Ansätze, die diesen absoluten Aspekt sehr stark im Vordergrund gesetzt haben, dass die, hoffe ich mal, sehr wohl auch immer den anderen Aspekt mitgedacht haben. Und trotzdem gab es da natürlich immer auch Diskussionen innerhalb der Mönchsgemeinschaften über diesen Punkt. Das heißt also, wie viel Struktur braucht man und was gilt es noch zu tun, obwohl es eigentlich nichts mehr zu tun gibt? Und ich glaube, diese Diskussionen haben dann dazu geführt, dass es dann Philosophien entstanden sind. Und Philosophien ist ja ein griechischer Begriff, also ist ja kein originär buddhistischer Begriff. Insofern ist es wahrscheinlich gar nicht richtig, dass diese Diskussionen Philosophien zu nennen, sondern eher Diskussionen und unterschiedliche Standpunkte. Das heißt, die haben sich mit unterschiedlichen Themen auch teilweise beschäftigt. Und es gibt jetzt zwei riesige, und ich benutze den Begriff trotzdem, zwei große buddhistische Philosophien, auf die eigentlich sämtliche nachfolgenden buddhistischen Richtungen aufgebaut werden können, beziehungsweise in Relation dazu gesetzt werden können. Und die eine Richtung ist das, womit wir das letzte Mal angefangen haben, Also dieser Fokus auf das Leersein von eigenständigem Sein, also das Thema der Leerheit. Und es gibt einen, oder es gab einen berühmten buddhistischen Mönch, der sich sozusagen sehr stark mit diesen Prajnaparamita-Texten, wo ja das Herzsutra eines davon ist, beschäftigt hat und der auch ein eigenes Buch geschrieben hat. Und das heißt Mula Madhyamika, Mula Madhyamaka Rika. So. Also nicht so einfach. Und es ist eigentlich, also Mula sind die Wurzeln, oder ist die Wurzel, und Madhyamika ist der Weg, also in der Mitte. Und insofern ist das so ein Basistext, auf den eigentlich sämtliche anderen oder ein Großteil der folgenden buddhistischen Ansätze aufgebaut hat, zum Beispiel der gesamte tibetische Buddhismus. Also das ist der, in Anführungszeichen, philosophische Hintergrund der Lehre, die auch der Dalai Lama vertritt. Und in manchen Vorträgen nimmt er sehr stark Bezug auf diesen Ansatz. Und der Name, der mit diesem Ansatz verbunden ist, oder der Autor dieses Buches, war Nagarjuna. Deutsche betonen den Namen mit Nagarjuna, ist aber eigentlich falsch, in Anführungszeichen, weil es gibt im Indischen diese Striche und die, überall, wo der Strich drauf ist, ist die Betonung. Also original muss man ihn wahrscheinlich Nagarjuna ausdrücken, sagen die Indologen, ja, die an sich ja auch nicht vor 2000 Jahren gelebt haben. Aber Nagarjuna, man kann nicht mal genau das einer einzelnen Person zuordnen. Insofern gab es die Diskussion, ob es den Typ überhaupt gab. Und man weiß auch gar nicht genau, wann der gelebt hat. Man geht davon aus, dass der im 2. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung gelebt hat. Und zwar in Nordindien, glaube ich zumindest. Also in Indien auf jeden Fall. Nordindien bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und dieser Text, den er verfasst hat, da gibt es sozusagen auch wieder ein wesentliches, bekanntestes Kapitel. Das ist das 24. Kapitel. Und da beschäftigt er sich ein bisschen mit dieser Thematik, wie ist das eigentlich gemeint mit alles ist schon perfekt oder alles ist leer und welche Konsequenz gibt es dann für unseren Alltag? Und das ist ja das Interessante für uns. Das heißt, ich finde es wichtig, dass selbst diese sehr wesentlichen Philosophien immer auch in Bezug zu unserem eigenen Alltag beziehungsweise zu unserer eigenen Praxis verstanden werden. Ja, und die eine Richtung, also die auf Nagarjuna begründet ist, nennt sich Madhyamika. Und die andere Richtung, die, da gibt es so zwei Persönlichkeiten, die dieser Richtung zugeordnet werden, ist so in dem 4. Jahrhundert in Indien entstanden. Und das ist das Yogacara. Und das Yogacara hat also eher diesen Meditationsaspekt im Vordergrund. Das heißt, die gehen von der Meditationserfahrung aus und entwickeln ihr Gebäude daraus. Und es gibt zwei wesentliche buddhistische Mönche, die mit diesem Yogacara verbunden sind. Das ist Asanga und Vasubandhu. So. Aber wir beschäftigen uns immer, also jetzt mit Nagarjuna, und zwar mit dem 24. Kapitel aus seinem Text. Und fange einfach mal an vorzulesen. Und die Überschrift des Textes, und meines Wissens ist das eine Überschrift, die also Indologen dazugegeben haben, nehme ich mal an, sind die vier edlen Wahrheiten. Und das ist eigentlich so ein Dialog geschrieben. Nicht direkt. Okay, also es beginnt mit: Wenn die ganze Welt leer ist, es weder Entstehen noch Vergehen gibt, dann folgt für dich daraus, und das sagt jetzt jemand zu Nagarjuna, ja, dass die vier edlen Wahrheiten nicht vorhanden sind. Also das heißt, wenn sozusagen unsere Begriffe, mit der wir die Welt versuchen zu fassen, und ein Begriffsschema im Buddhismus ist ja das Entstehen und das Vergehen, wenn die nur relativ sind und eigentlich nicht in sich bestehen, dann gibt es auch nicht die davon abgeleiteten vier edlen Wahrheiten. Das ist die Argumentation. Wenn die vier edlen Wahrheiten nicht existieren, dann sind Einsicht, Aufgeben, Geistesentfaltung und Verwirklichung nicht möglich. Also das heißt, er leitet das sozusagen den ganzen buddhistischen Pfad jetzt sukzessive davon ab und stellt dann alles in Frage, weil wenn das Fundament nicht besteht, ist alles, was ich darauf aufbauen soll, Nonsens. Und so geht es jetzt weiter. Also wenn diese Aspekte, ja, der Einsicht, der Geistesentfaltung, der Verwirklichung, wenn die nicht existieren, werden die vier Früchte nicht verwirklicht. Jetzt müssen wir nachschauen, was die vier Früchte sind, aber das sind, glaube ich, die vier Pfadelemente. Das heißt also das Schema, wie man spirituellen Fortschritt definiert hat. So. Ohne die vier Früchte gibt es weder Verwirklichte der vier Früchte noch danach Strebende. Nona. Wenn es diese acht Personen nicht gibt, ja, und vier Früchte, also diese ganzen positiven, na, schauen wir mal, ob ich das hier drin habe im Glossar. Vier Früchte. Vier Weisheiten haben wir schon mal. So, vier Freuden, vier Einsichten. Nee, habe ich nicht. Warum habe ich das nicht? Vier Grundlagen, vier Früchte. Frucht. Ja, also das sind die vier Kategorien. Erstens der Pfad und Ergebnis des Stromeintritts. Das, glaube ich, hatten wir schon mit Stromeintritt. Dann der einmal Wiedergehörende, dann der nie mehr Wiedergeborene und der sozusagen heilig ist. Das sind diese vier Stufen, also dieses Entwicklungskonzept. Soweit ich mich erinnere, hatten wir das mal, oder? Hatten wir das ungefähr? Na? Muss schon lange her sein. Okay. Also die vier Stufen wären also nach den, ja, also müsste man sich dann nochmal genau anschauen. Aber der entscheidende Punkt dieser vier Stufen ist, es gibt sozusagen Leute, die streben zu der jeweiligen Stufe, ja, und dann gibt es Leute, die haben diese Stufe schon erreicht. So, und deswegen gibt es da immer Leute, die, wie steht das hier, also sozusagen Verwirklichte, die also eine Stufe schon verwirklicht haben, und dann gibt es Leute, die danach streben. Das ist die Logik dahinter. Und so kommt er jetzt auf acht Personen. Also wenn es diese acht Personen nicht gibt, existiert auch kein Sangha. Und Sangha ist die Gemeinschaft der Praktizierenden. Und hier in dem Text ist die Mönchsangha gemeint. Und wenn diese vier edlen Wahrheiten nicht existieren, gibt es auch keinen Dharma. Sprich, gibt es auch keine Lehre des Buddha. Und gibt es keinen Dharma und keinen Sangha, wie kann es da einen Buddha geben? Also der zieht diese Logik eigentlich ziemlich durch, ja? Und zieht sozusagen alle möglichen Teppiche einfach unter den Füßen weg. So. Und das Interessante ist, das ist ein klassischer buddhistischer Text und zeigt so, dass also welche Art von Diskussionen möglich waren. Ja? Das heißt, da konnte einfach jemand hinkommen und sagen, okay, was ihr hier macht, ist eigentlich alles ziemlicher Nonsens. Ja? Weil aufgrund eurer Lehre existieren ja die Dinge gar nicht. Und wenn die gar nicht existieren, und dann komme ich bis zum Buddha und sage, dann gibt es eigentlich auch keinen Buddha. Und damit hat man eigentlich Das wäre so, wie man im Christentum sagen würde, naja, es ist ja alles ganz schön, euer Verein, aber eigentlich gibt es den Jesus ja gar nicht. Oder gab es den gar nicht und so. Also das heißt, der rüttelt sozusagen ziemlich an den Fundamenten. Und das Interessante ist, dieser Text wird ziemlich verehrt. Also, okay, es geht jetzt weiter. Also gibt es keinen Buddha, kann es keinen Buddha geben. Wird Shunyata, also Leerheit, in diesem Sinne verstanden, widersprichst du damit den drei Juwelen. Die drei Juwelen sind Buddha, Dharma, Sangha. Ja, also der historische Begründer des Buddhismus, seine Lehre, der Dharma und die Gemeinschaft der Praktizierenden. Ja? Also da widersprichst du denen eigentlich. Und mit Shunyata argumentierend verwirfst du die Existenz einer Frucht, also eines Ergebnisses der spirituellen Praxis, heißt das, sowie Unrecht und Recht, das ist die Ethik, und die konventionelle Wahrheit, das ist unsere relative Sicht. So, und jetzt kommt die Antwort von Nagarjuna. Dein Verständnis von Shunyata, ihres Zweckes und ihres Sinnes, ist falsch. Deswegen quälst du dich so damit. Das heißt, er sagt nicht nur, dass er Unrecht hat, sondern er sagt, geht nur noch einen Schritt weiter. Das heißt, diese falsche Sichtweise, also sozusagen diese Verwirrung, führt zu Leid. Und das ist eines der Grundstatements innerhalb des Buddhismus. Den Dharma, den die Buddhas lehren, und das Interessante ist, das ist jetzt immer die Frage, ob man das jetzt dem unterstellen kann oder nicht, aber die Tradition geht davon aus, dass der historische Buddha Shakyamuni, also der Pi mal Daumen vor 2500 Jahren gelebt hat, war nicht der einzige Buddha, sondern es gab davor ganz, ganz viele andere und nach ihm kommen auch andere Buddhas. Ja? Das heißt, er hat nicht so diesen Anspruch gehabt, das Außergewöhnlichste zu sein oder das Einmaligste zu sein, sondern er hat sich in einer Reihe von Erleuchteten verstanden. Das ist wichtig fürs Selbstverständnis, vielleicht auch für den eigenen Größenwahn. So, also den Dharma, den die Buddhas lehren, beruht auf der zweifachen Wahrheit. Und das, jetzt kommen wir an das Interessante, die konventionelle Wahrheit der Welt und die höchste Wahrheit. Also das sind diese beiden Aspekte, die wir jetzt ja schon kennen, sage ich mal. Jene, die den Unterschied zwischen diesen beiden Wahrheiten nicht verstehen, begreifen die tiefste Wahrheit des Buddha nicht. Ja, also es gibt diese zwei Wahrheiten und es gibt einen Unterschied zu diesen zwei, also innerhalb dieser zwei Wahrheiten. Ohne sich auf den alltäglichen Sprachgebrauch zu stützen, kann die tiefste Wahrheit nicht gelehrt werden. Das heißt, die relative Sichtweise, also unsere Welt der Begriffe, ist notwendige Voraussetzung, dass wir über die Dinge reden können. Das heißt, wir brauchen Sprache, um etwas ausdrücken zu können. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Ohne ein Verständnis der tiefsten Wahrheit kann Nirvana nicht verwirklicht werden. Das heißt, wenn es die Sprache und die relative Welt nicht geben würde, könnten wir nicht drüber reden, könnte keine Einsicht entstehen und damit kein Nirvana, sprich keine Freiheit von Gier, Hass und Verblendung. Shunyata, also Leerheit, falsch verstanden, schadet Menschen mit schwachem Verstand. Also ich finde, er war sehr klar. Ja, also ja, wenn man es falsch versteht, sprich wenn die kognitiven Ressourcen begrenzt sind, kann es zu Missverständnissen kommen und dann, und das ist ein interessanter Aspekt, der im Buddhismus immer wieder, zumindest also so aus dieser tibetischen Tradition kenne ich diese Argumentation, dass also einem Schüler, immer nur die Texte gegeben werden oder die Erlaubnis, dass er diese Texte studieren darf, gegeben wird, wenn er das entsprechende Niveau erreicht hat. Weil, wenn man einen Text liest, wo man selbst noch gar nicht so weit innerlich ist und das Verständnis fehlt eigentlich, also man noch nicht reif für diesen Text ist, so könnte man das sagen, dann können sehr, sehr viele Missverständnisse entstehen. Und man sagt auch, diese Texte sind selbstschützend. Das heißt, wenn man nicht die Voraussetzungen hat, versteht man nicht, was in dem Text drin ist. Insofern schützt der Text sich eigentlich selbst. Aber es führt zu Leid der Person, die ihn falsch versteht. Das ist der wesentliche Punkt. Und deswegen gibt es halt im tibetischen Buddhismus eigentlich, weil heute trifft es auch nicht mehr zu, weil heute findet man fast alles im Internet, aber es gibt diese Tradition, dass man Texte nur mit der Ermächtigung oder mit der Übertragung des Lehrers lesen kann eigentlich. Und das macht auf einer bestimmten Ebene macht das durchaus Sinn, finde ich. So, also Shunyata falsch verstanden schadet Menschen mit schwachem Verstand, wie wenn man eine Schlange ungeschickt anfasst oder einen Zauberspruch falsch verwendet. Okay, das mit den Zaubersprüchen ist dann so eine eigene Geschichte, aber natürlich war vor 2000 Jahren in Indien und heute immer noch, ja, also das ist ja auch nicht ausgestorben, gibt es immer noch magisches Denken. Das heißt also, dass man glaubt, man kann mithilfe von Magie irgendwelche Dinge beeinflussen. Daher scheute sich der Buddha, den Dharma zu lehren, wissend, wie schwer es ist, den Dharma zu verstehen. Und das ist knüpft sozusagen an diese Geschichte der Erfahrung des Erwachens an, wo in der Tradition erzählt wird, dass der Buddha nach seinem Erlebnis des Erwachens sich nicht sicher war, ob er überhaupt unterrichten soll, ob es überhaupt Sinn macht. Ja, weil diese Erfahrung so weit von dem Alltagsbewusstsein der Menschen war, dass er sich überlegt hat, ob die das überhaupt verstehen können. Und dann gibt es halt diese Geschichte mit, dass irgendein Gott der Götter da gesehen hat und er ist dann runtergekommen, hat ihn überzeugt und dann hat er das doch gemacht. Aber der entscheidende Punkt ist, dass es sozusagen so eine Art zyklische Entwicklung gibt. Das heißt, es gibt nicht den Punkt, wo man alles versteht, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, wo man immer den nächsten Schritt nach dem nächsten Schritt tut. Und der entscheidende Punkt ist, dass man in Bewegung ist, also dass man sich entwickelt und nicht, dass man irgendein imaginäres Ziel erreicht, das es so in der Weise eigentlich nicht gibt. Das heißt, und mit den Jahren wird man merken, dass diese Texte immer wieder, und das ist das Spannende an klassischen Texten, sage ich mal, immer wieder von einem selbst neu gelesen werden und neu verstanden werden, weil man sich ja selbst entwickelt hat und sozusagen ganz neue Aspekte in dem Text wiederfindet. Das ist damit gemeint. Ja, also das, das denke ich, das wisst ihr ja auch selbst, dass das eine ist, wenn man einen Text zum Beispiel über Meditation liest, ja, also wie jetzt Geistestraining durch Achtsamkeit von Jnanaponika, das so in den 50er Jahren ursprünglich rausgekommen ist, ich glaube 56 oder so in der Größenordnung. Dann hat man da einen Text über Meditation und zum Beispiel das Satipatthana Sutta, das ist hinten ja auch noch drin. Wenn man aber keinen Lehrer hat, der einem das erklärt und sozusagen die Praxis zeigt, wie das eigentlich funktioniert und man selbst dann sozusagen meditiert, um diesen Text mit Leben zu erfüllen und zwar mit eigener Erfahrung, dann bleibt dieser Text ein Buch mit 7 Siegeln. Man hat eigentlich keine Idee, worum es eigentlich geht, weil man es nicht anknüpft an die eigene Erfahrung. Das ist der wesentliche Punkt. Das heißt, im Buddhismus geht es um die eigene Entwicklung, um die eigene Einsicht. Und dann gab es das Phänomen mit Jnanaponika, also mit dem Buch, was in den 56, also ich glaube 56 war das, als das publiziert wurde. Also es gab ein Vorläuferbuch, das hieß Satipatthana. Und die Leute hier im Westen hatten so eine bestimmte eigene Ansicht über Meditation. Das heißt, das Thema von Meditation, das wird auch in dem Buch ja beschrieben, also er bezieht es auf Sri Lanka, aber das hat für den Westen natürlich genauso gegolten. Es gab winzige buddhistische Gemeinden, ja, die aber eigentlich keine Ahnung hatten oder sozusagen die eher kognitiv an Buddhismus herangegangen sind und nicht über die Meditation, weil es im Westen einfach noch keine Meditationslehrer gab und in Asien teilweise auch nicht. Und dann sind so staubtrockene Interpretationen entstanden, weil einfach das Leben, Lebendige dabei fehlte, also die Erfahrung der Leute, und zwar unter Anleitung. Und dann ist dieser Text eigentlich sehr lange nicht wirklich beachtet worden, und der ist eigentlich erst dann in den 70er Jahren wieder entdeckt worden, ja, wo Leute wirklich in buddhistische Klöster gegangen sind, Meditationserfahrung gemacht haben und dann Texte gesucht haben, die das erläutern, also Kommentare sozusagen, ja, wo man dann sozusagen schauen kann, aha, also was machen wir hier eigentlich und wie funktioniert dieser innere Prozess, ja, und das ist das Interessante an diesem Buch, dass es sozusagen aus dem Bedürfnis von Jnanaponika geschrieben wurde, sich mit dem Thema Meditation zu beschäftigen. Er hat festgestellt, in Sri Lanka gibt es eigentlich keine Meditationstradition. Ja, da gibt es keine Mönche mehr, oder er hat niemanden gefunden, wo er Meditation lernen könnte unter den buddhistischen Mönchen dort. Und auch nicht von seinem Lehrer, also von Jnanatiloka, der ja sozusagen der erste deutsche buddhistische Mönch war in Asien. Und er ist dann nach Burma gefahren, wo es diese lebendige Tradition gab. Und er ist zum Hasisaya da gefahren. Das war also der bekannteste Meditationslehrer dort, mit einem riesigen Zentrum und so, und hat bei dem Meditation gelernt. Und über diese Erfahrung hat er dann dieses Buch geschrieben. Ja. Das ist, finde ich, interessant, also mit der Geschichte von Texten und dass man sozusagen auch immer einen entsprechenden Hintergrund braucht, um diesen Text adäquat zu verstehen. Sie sind nicht selbsterklärend. Ja. Und das ist so ein bisschen dieses Thema hier in diesem Absatz. Daher scheute sich der Buddha, den Dharma zu lehren, wissend, wie schwer es ist, den Dharma zu verstehen. Also das ist jetzt ein bisschen kognitiv, habe ich das übersetzt. Müsste man wahrscheinlich anders übersetzen. Also wie schwer es ist, die Einsicht in den Dharma zu fördern oder zu bekommen oder irgendwie so. So. Deine Kritik an Shunyata trifft nicht Shunyata. Dein Unverständnis von Shunyata ist mit meinem Verständnis von Shunyata nicht vereinbar, sagt Nagarjuna. Ja, und für jene, die Shunyata verstanden haben, ist alles klar. Das ist der Aspekt der Einsicht. Das heißt also, wenn man zum Beispiel, kleine Kinder machen ja viele Einsichten in ihrem Leben, ja, wenn man zum Beispiel mit der Hand mal auf eine heiße Herdplatte drauf fasst, dann ist das ein extremer Lernschritt für den Kleinen oder die Kleine. Das heißt, sie hat momentan durch die eigene Erfahrung gelernt, das machst du nur einmal. Extrem heiß, nicht gut. Und das lässt du. Das heißt, das ist sozusagen der Lernschritt. Und das weiß es für den Rest des Lebens. Und es ist so sonnenklar, was da passiert, wenn sie da auf so eine heiße Herdplatte drauf fasst, weil sie die Erfahrung mal gemacht hat. Ja, die Eltern können noch so oft sagen, mach das nicht, das darfst du nicht und überhaupt nicht. Das ist alles ganz nett. Aber wenn die Person dann die entsprechende Erfahrung macht, dann sitzt es. Dann ist, das ist eine ganz andere Ebene von Lernen als nur kognitiv. Und das ist hiermit gemeint. Und der ganze buddhistische Entfaltungsweg basiert auf Erfahrungen, nicht auf Kognition. Das ist wichtig. Das ist ein bisschen fremd für unsere Tradition. Und ich würde behaupten, bei den Griechen war es ähnlich, dass es da sozusagen auch diese Lebensgemeinschaften gab. Ja, also mit der Akademie von Plato, war eigentlich noch einen Schritt weiter mit Pythagoras, waren ja so die ersten Kommunen, wo die Leute zusammen gelebt haben und versucht haben, diese Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben, im Alltag umzusetzen. Und das ist natürlich durch unsere Philosophie, Geschichte und Interpretation ist dieser Aspekt, glaube ich, ein bisschen unterbelichtet. Und wenn man heute sich akademische Philosophie anschaut, dann geht es ja gar nicht mehr über Umsetzung, sondern da geht es um Publikationslisten, da geht es um Interpretationen von irgendwelchen toten Philosophen. Aber es geht wenig um, welche Relevanz hat das für mein eigenes Leben? Und zwar nicht nur kognitiv, sondern im Alltag. Ja, wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wie gehe ich mit schwierigen Menschen um? Wie gehe ich um, wenn mein Tag irgendwie ganz anders verläuft, als wie ich mir das vorstelle? Das sind ja Themen, die uns beschäftigen und wo das sozusagen dazugehört. So, also für jene, die Shunyata verstanden haben, ist alles klar. Für jene, die Shunyata nicht verstanden haben, ist alles unklar. Indem du deine Fehler uns zuschiebst, gleichst du einem, der auf seinem Pferd sitzt und das Pferd vergessen hat. Das ist auch interessant. Interessantes Beispiel. Also er macht ja nichts anderes, als hier den Mechanismus der Projektion zu beschreiben. Sprich, wir projizieren immer auf den anderen und vergessen dabei, dass wir aber die Person sind, die projiziert. Ja, also das ist eigentlich nicht das Problem der anderen Person, sondern das ist mein Problem. Also schön bei sich bleiben und nicht die Schuld immer bei den anderen abladen. Und das meint er wahrscheinlich mit seinem Pferdeding. Ja, dass man halt auf dem Pferd sitzt, eigentlich vergessen hat, dass man auf dem Pferd sitzt. Sprich, man projiziert, die anderen sind schuld und hat vergessen, dass man selbst der ist, der projiziert. Vielleicht lassen wir das so erstmal stehen, weil ich sehe, wir sind so ein bisschen über die Zeit. Dann haben wir noch einen Augenblick Zeit, um gemeinsam drüber zu reflektieren. Danke.